Wir starten diese Episode wieder mal mit einem Klassiker, The Payback von James Brown aus dem Jahr 1973. Der sollte eigentlich ein Soundtrack werden für einen Film Hell Up in Harlem, doch das fanden die Produzenten dann zu heftig. Und so hat James Brown ganz trotzig selber ein Album veröffentlicht, was heute mittlerweile als Klassiker des Funk gilt. The Payback, das verbinden wir ja gerne mit Rückzahlung, Rückerstattung. Eigentlich ist hier Rache gemeint. Was da nun richtig ist, das mag jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall rede ich heute in dieser Episode über Rückerstattung und zwar mit einem alten Freund des Travelholics Podcast. Professor Hans-Josef Vogel von Advanced Byton ist wieder am Start. Ich freue mich sehr, dass wir 20 Minuten Zeit haben, dieses sehr aktuelle Thema noch einmal genau zu beleuchten. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen im Travelholics Podcast und in dieser Episode begrüßen wir einen Freund und Bekannten dieses Podcasts. Professor Hanjo Vogel ist wieder im Studio. Hallo Hanjo.
Hallo Roman.
Hanjo, ich würde gern heute mit dir mal über ein Trending Topic sprechen, nämlich das Thema Rückvergütung. Es ist gerade wieder ganz hoch in der Diskussion. Es gibt verschiedene Positionen dazu und es gibt aber einen Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, es war ein Gerichtsurteil. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, aber der Ausgangspunkt dieser ganzen Situation ist nicht das Gerichtsurteil, über das im Moment alle sprechen, vom Landgericht Düsseldorf, bei dem AIDA verloren hat, sondern wenn man die Geschichte mal ganz zu Anfang sich anschaut, dann wäre der richtige Ausgangspunkt im Jahre 1987. Das ist lange her, das sind fast 40 Jahre. Warum 1987 hatte der Europäische Gerichtshof mit einem ganz ähnlichen Thema zu tun in Belgien. Das läuft unter dem Titel Flämische Reisebüros. Da gab es nämlich eine Abrede der Reisebüros und sogar ein belgisches Gesetz, das gesagt hat, liebe Reisebüros, ihr dürft Provisionen nicht teilen, nicht verschenken, nicht zurückgeben. Und oh Wunder, was hat der Europäische Gerichtshof gesagt? Er hat gesagt, das ist wettbewerbsbeschränkend, sowas ist unwirksam. Also ja, ein Gerichtsurteil. Aber nicht 2024, sondern 1987.
Lass uns noch mal kurz in der Geschichte bleiben. Auf wessen Betreiben wurde das damals verhandelt? Wollte ein Veranstalter die Provisionsweitergabe unterbinden oder war es tatsächlich eine belgische Verbrauchervereinigung?
Eines waren damals Wettbewerber, die sich dagegen gewehrt haben. Es gibt im Jahre 2005 eine ganz ähnliche Entscheidung des Oberlandesgerichts München. Da hat die Wettbewerbszentrale, also ein Wettbewerbsverein, ein Reisebüro abgemahnt, das auf eBay seinerzeit annoncierte, mit dem Hinweis, man könne bei ihm buchen und bekäme dann Geld zurück. Und auch da, oh Wunder, hat das OLG München gesagt, natürlich kann ein Büro mit seiner Provision machen, was es möchte.
Nur ist es aber so, dass es ja neben dem Wettbewerbsrecht ja auch noch einen Agenturvertrag gibt. Und in dem Agenturvertrag steht ja dann eigentlich drin, du darfst das nicht ohne weiteres weitergeben. Ich weiß nicht, ob es in allen steht, aber so habe ich das mal gelernt, als ich noch Reisebüros hatte. Was steht da über, also welches Recht ist da höher?
Also der Agenturvertrag tritt natürlich zurück. Ich kann ja in dem Agenturvertrag auch nicht vereinbaren, dass das Reisebüro seinen erstgeborenen Sohn opfern muss. Das könnte ich zwar reinschreiben, aber es wäre unnötig.
Aktuell nicht, ja.
Ja, also. Das steht auch eigentlich nicht mehr drin, weil alle Reiseveranstalter wissen, dass das nicht geht. AIDA ist da eine Ausnahme, die schreiben es rein, warum auch immer. Es ist, wie gesagt, evident, dass es nicht funktioniert, dass es wettbewerbswidrig ist. Was man machen kann, und da geht die Diskussion leider immer wieder durcheinander, ist, aufgrund des Agenturvertrages haben wir eine Handelsvertretersituation. Sprich, das Reisebüro verkauft ja nicht selber die Reise, sondern es vermittelt einen Vertrag. Und genau so wie die Allianz für einen Versicherungsvertreter, Vorwerk für einen Thermomix-Vertreter oder früher als Lexika noch von Haustür zu Haustür verkauft wurde über Handelsvertreter, da hat der Handelsherr den Preis bestimmt. Und darum heißt das ganze Ding auch Rückvergütung und nicht Rabatt. Warum? Ich kann als Handelsvertreter nicht den Preis des Produktes bestimmen. Das ist die Sache des Handelsherrn, sprich hier des Reiseveranstalters. Da kann ich nichts machen, das kann ich auch im Vertrag regeln. Die müssen natürlich zu dem Preis anbieten, den ich als Handelsherr, als Reiseveranstalter vorsehe. Das darf ich beschränken, aber eben auch nur das.
Und jetzt wird es ja interessant, weil wir genau diese Gemengelage haben, wo dann in der Diskussion, die in Medien stattfindet, aber sehr gerne auch in sozialen Medien oder auch an Stammtischen, einfach die Dinge durcheinander gebracht werden. Dann wird dann dieses Urteil gleichgesetzt mit der Abschaffung des Handelsvertreterstatus, befürchtet, dass es in Zukunft riesige Rabattschlachten geben wird und so weiter. Wie ist das einzuordnen?
Das ist nur zum Teil eine juristische Frage. Aber was mich eigentlich ganz positiv stimmt, ist Folgendes. Diese Situation ist nicht neu. Das sieht man ja schon daran, dass es seit 1987 Urteile dazu gibt. Wir haben auch in der Vergangenheit häufig gesehen, dass zum Beispiel Banken oder andere versucht haben, Kunden für ihre Produkte zu gewinnen, indem sie eine Rückvergütung versprochen haben. Ich stelle aber nicht fest, dass darunter der Vertrieb in den letzten 20 oder 30 Jahren gelitten hat.
Ein Reisebüro würde anderes sagen oder manch Reisebüroverband würde vielleicht auch anderes sagen, oder?
Der wird mit Sicherheit anders sagen, wir müssen ja von der Empirie ausgehen. Ja, und wenn ich mir die Marktanteile anschaue von Reisevermittlern, dann ist es gewiss nicht so, dass irgendwie ein mit einer Bank affiliierter Reisevertrieb jetzt plötzlich 10, 20, 50% Marktanteil hat. Es gibt naturgemäß keine Garantie für ein Geschäftsmodell. Ja, das ist völlig klar. Wenn sich die Reiseveranstalter morgen überlegen würden, wir nehmen Abstand vom Handelsvertreter, dann können sie das.
Das können die machen. Also kein Reisebüro der Welt, kein Reisebüroverband kann das nachträglich wieder einfordern, das einzusetzen.
Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung.
Und das könnten auch einzelne Veranstalter machen und sagen, bei uns gilt das nicht mehr.
Die können sagen, wir werden keine Handelsvertreter mehr einsetzen, sondern wir machen zum Beispiel nur noch Direktvertrieb. Wiederum die Frage, ist das ökonomisch sinnvoll? Wahrscheinlich ist es ökonomisch nicht sinnvoll, weil der Schaden des Handelsvertreters ist ja, dass ich jemanden nur bezahle, wenn er erfolgreich ist. Das heißt, ich habe eine Vertriebsorganisation in der Fläche, die die Kosten trägt, die mein Produkt darstellt und es kostet mich nur etwas, wenn sie erfolgreich sind. Ich muss ihr nur Geld abgeben, wenn sie eine Reise verkauft haben.
Anders als beim Filialvertrieb.
Genau, anders als beim Filialvertrieb, da habe ich Mitarbeiter, da habe ich Kündigungsschutz, die kosten jeden Monat Geld, ob sie nun was verkaufen oder ob sie nichts verkaufen.
Und ich habe Mindestlohn.
Auch das. Also das heißt, ökonomisch kann ich mir nicht vorstellen, dass derzeit die Situation da ist. Und die Frage nur, wird die Vertriebslandschaft so bleiben, ist völlig unabhängig von der Frage Rückvergütung oder nicht. Da werden einfach zwei völlig verschiedene Dinge zusammengemengt. Bei der Rückvergütung ist es ja aus meiner Sicht auch so, dass die Diskussion auch von Reisebüros ja zum Teil ein Stück weit völlig unehrlich geführt wird. Wenn ich meine Mitarbeiter besser bezahle und sie verkaufen besser als ein Reisebüro um die Ecke, ist das eine Form von Rückvergütung?
Ja, das habe ich mich immer gefragt. Ist nicht jedes Marketing irgendwie ein Teil Rückvergütung? Ist nicht jedes Giveaway ein Teil Rückvergütung?
Exakt.
Oder der gratis Flughafentransfer oder ähnliches? Und das ist ja auch okay. Ich meine, das sind Services, die kann ich mir selber als Unternehmer überlegen und sagen, ich werte mein Unternehmen, meinen Service damit auf.
Genau,
das ist ein Unternehmen. Das nehme ich aus meiner Marge.
Korrekt, das ist eine unternehmerische Entscheidung und die Marge des Reisebüros, die Provision, davon lebt es und dann kann es sich entscheiden, gehe ich zum Beispiel mehr in eine Vermarktung, biete ich bessere Services an, mache ich irgendwelche Add-ons oder gebe ich stumpf dem Kunden Geld zurück, 5%, die er dann irgendwann bekommt. Ich persönlich glaube, dass dieses Thema 5% zurückzubekommen oder wie viel auch immer, das hat in den letzten Jahren nie so durchschlagend funktioniert. Nochmal. Die Zahlen, die wir sehen, da wo Vertrieb erfolgreich war, denk mal zurück, Holiday Check eine Zeit lang, war einer der größten Marken, ist immer noch einer der größten Vermittler. Nicht über Rückvergütung, sondern über einen Kundenservice und über ein geschicktes Marketing und ein Vertrauen des Kunden, dass er da eine vernünftige Entscheidung bekommt. Das hat nichts mit Rückvergütung zu tun.
Wenn ich mich an Ab in den Urlaub erinnere, da war das dann aber schon so. Diese Gutscheinthematik war durchaus ein Ärgernis im Markt. Ne? Die haben ja teilweise dann mehr rückvergütet, als sie überhaupt verdient haben.
Da war das Thema, dass sie zum Teil letztlich Dumping betrieben haben, was ein Problem ist. Das andere Thema war, dass diese Gutscheine ja auch dann regelmäßig nicht eingelöst wurden.
Und habe ich gelernt, dass nur 20% aller ausgegebenen Gutscheine eingelöst werden. Das kennt man ja von den eigenen Gutscheinen, die man zu Weihnachten oder zum Geburtstag verschenkt. Da habe ich auch noch ein paar liegen und könnte sicher schöne Sachen machen oder wäre auch noch in der Pflicht bei manchen Freunden von mir oder sowas.
Hängen typischerweise am Kühlschrank. Aber auch Ab in den Urlaub ist natürlich insoweit ein wunderschönes Beispiel, weil was hat's Ab in den Urlaub gebracht? Wo sind die jetzt? Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Also das, wenn alles, was ich habe, darauf ist zu setzen, dass der Kunde 50 Euro zurückbekommt, ja gut, dann ist meine Leistung auch wahrscheinlich nicht mehr wert Und dann werde ich vielleicht einen ganz bestimmten Kundenkreis ansprechen, der sich diese 50 Euro anschaut. Aber das wird nicht durchschlagend sein. Ich glaube es nicht. Kann das passieren? Es kann alles Mögliche passieren. Ich meine, sorry, denk mal an die Zeiten zurück bei Autohändlern. Das war typischerweise auch eine Handelsvertretersituation oder Vertragshändler. Inzwischen haben sich viele Autohersteller entschieden, ein eigenes Filial jetzt aufzubauen oder komplett andere Vertriebsstrukturen zu machen. Davor bin ich nie gefeit. Das kann mir auch als Reisebüro passieren. Und ich denke, es ist ja ganz charmant, wenn wir die Diskussion jetzt zwischen Hotels und Booking führen würden, dann würde jeder Hotelverband und jedes Hotel sagen, ja, der Vertrieb, das ist Teufelzeug, Booking gehört abgeschafft. Wir würden gerne selber vertreiben und das sind die Blutsauger der Branche. Und Reisebüros würden sich nicht als Blutsauger der Branche verstehen, weil die Situation zwischen Reisebüro und Reiseveranstalter eine völlig andere ist. Ökonomisch und juristisch ist es aber trotzdem ein Stück weit ähnlich.
Lass uns nochmal zum Juristischen zurückkommen, damit wir nicht zu sehr in diese polemische Marktbewertung da gehen. Aber dieses Urteil ist ja nicht letzte Instanz. Ja, das heißt, es kann jetzt kann in der nächsten Instanz gesagt haben, nee, AIDA, du hast doch gewonnen, du kannst das jetzt doch machen. Oder also wie lange kann das jetzt gehen? Wann wird es irgendwann Klarheit geben?
Das wird so sein, dass es eine Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf gibt. Da wird wohl Ende dieses Jahres eine mündliche Verhandlung stattfinden. Dann wird irgendwann im Jahr 2026 ein Urteil des OLG Düsseldorf kommen. Das OLG Düsseldorf wird dann entweder doch hereinschreiben, dass man eine Revision zulässt oder sie nicht zulässt, dann kann, wer immer verliert, beim Bundesgerichtshof zumindest auf eine Nichtzulassungsbeschwerde heben und sagen, bitte beschäftigt euch damit. Ich gehe davon aus, das wird nicht passieren und man wird sich nicht damit beschäftigen. Und dann bleibt noch der Weg zum Europäischen Gerichtshof, weil die Grundlage dieser kartellrechtlichen Bestimmung letztlich eine europäische ist und damit der Europäische Gerichtshof die letztinstanzliche Entscheidung trifft. Und dann kann man zum EuGH gehen und dann wird der EuGH möglicherweise sich damit befassen, wird ein Urteil sprechen und ich vermag rechtlich nicht zu erkennen, aus welchem Grunde der EuGH anders entscheiden sollte als in all diesen Fällen seit 1987, weil es natürlich wettbewerbsbeschränkend ist, wenn ich einem Unternehmer verbiete, seine Marge zu verwenden, wie er das möchte, innerhalb der gesetzlichen Regeln. Und den Wettbewerb beschränke. Denn letztlich ist das der entscheidende Punkt. Es ist eine Beschränkung des Wettbewerbs. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie war das früher und wo haben wir uns hin entwickelt? Es gab früher in vielen Branchen gab es eine Preisbindung. Die gibt es heute nur noch für Bücher in einem eingeschränkten Maße. Früher gab es ja auch für andere Bereiche eine Preisbindung. Da war es völlig klar, dass die Waschmaschine oder die Stereoanlage überall das Gleiche kostete. Drogerieartikel waren, bevor DM kam, waren von einer Preisbindung belegt. Da gab es ganz strenge wir reden jetzt von 60er Jahren und 70er Jahren.
Ich komme aus einem Land, da gab es weniger Produkte, aber immer nur einen Preis.
Genau, ihr hattet EVP, einheitlicher Volkspreis.
Ja.
Ja? Und das ist dann irgendwann abgelöst worden durch in Westdeutschland den UVP, den unverbindlichen Verkaufspreis. Und das entscheidende Wort ist da unverbindlich. Es ist eine Empfehlung, weil man irgendwann gesagt hat, wir können nicht Preise gesetzlich schützen. Wenn jemand das Produkt billiger verkaufen möchte, dann soll er das bitte machen. Und auch da wieder, wir haben eine rechtlich ähnliche Situation, die einfach bedeutet, dass ich natürlich als Händler zum Beispiel da sogar viel freier meine eigene Marge, aber auch den Verkaufspreis des Produktes festlegen kann. Ja, das ist halt der Unterschied. Saturn kann sagen, dieses Telefon kostet 100 Euro, auch wenn es beim Hersteller für 120 kommt. Als Reisevermittler kann ich nie sagen, diese Reise kostet 100 Euro, wenn der Reiseveranstalter sagt, du verkaufst die Reise für 120, das darf er. Aber ich kann meine 10% Provision, 12 Euro in dem Fall, kann ich sagen, aber du kriegst von mir 6 Euro zurück. Das geht, aber es beeinflusst nicht den Preis der Reise.
Aber nicht als Rabatt, so wie wir es vorhin festgelegt haben. Das ist auch das Apple-Thema zum Beispiel. Na, Apple sagt, es gibt keinen extra Preis, außer den Apple veröffentlicht. Aber ich kann natürlich als Apple-Händler eine Rückvergütung für einen Kundenclub oder Ähnliches geben. Das wäre ein Punkt, der mich dann auch noch interessiert. Wir beschäftigen uns ja aktuell auch bei eConfirm intensiv mit dem Thema Loyalty-Programme, digitale Loyalty-Programme. Ist das nicht einfach die Grundlage, also eine klare Entscheidung zum Thema Rückvergütung ist doch eigentlich die Grundlage eines jeden Loyalty-Programms, wenn ich damit arbeite, oder?
Völlig korrekt. Und es gab am Rande, früher, auch 80er Jahre noch, gab es auch Diskussionen darüber, ob solche Programme überhaupt statthaft waren. Das gab es auch noch in den 90er Jahren, weil es da noch ein bisschen umstrittener war, wie man das basteln konnte. Aber es ist völlig ausgestanden, dass natürlich ein Loyalty-Programm, es ist nichts anderes als eine Rückvergütung, dass das natürlich statthaft ist. Und ich kann als Reisebüro natürlich an einem Loyalty-Programm teilnehmen und kann den Kunden über was auch immer zurückbekommt, letztlich ja nichts anderes als ein Kickback, als eine Rückvergütung geben.
Genau, das kann ich in Form von Gutscheinen oder Payouts machen. Ne?
Genau.
Na, also geht eigentlich im Prinzip beides. In diesem Zusammenhang eröffnet das Urteil dann auch jetzt schon Chancen, die Marketingstrategie oder generell die Geschäftspolitik zu überdenken? Oder ist das noch zu früh im Reisevertrieb darüber nachzudenken?
Ich glaube, dass das diejenigen im Reisevertrieb, die ihr Heil in der Rückvergütung gesucht haben oder suchen, das unabhängig und unbeeindruckt von dem Urteil weitermachen. Bei allen anderen wird man sich fragen müssen, ob es ein unternehmerisch sinnvoller Weg ist, die eigene Marge bewusst zu schmälern, um damit Kunden anzulocken. Weil die wieder hochzukriegen, wird extrem schwierig.
Ja. Nun haben wir ja nicht korrespondierend, aber trotzdem fast zeitgleich das Thema Bestpreisklausel ebenfalls in der Diskussion. Das hat aber nichts miteinander zu tun, ne?
Es hat nichts miteinander zu tun, aber es hat letztlich abstrakt die gleiche juristische Rechtfertigung. Es geht um Wettbewerb. Und wenn ich einem Handelsvertreter verbiete, seine Provision weiterzugeben oder mit seiner Provision zu machen, was er möchte, beschränkt das den Wettbewerb. Wenn ich festlege, zu welchem Preis eine Ware verkauft werden darf, hat das letztlich auch eine wettbewerbsbeschränkende Bedeutung und schränkt natürlich den Wettbewerb ein. Und darum aus der Sicht des europäischen Rechts und aus der Sicht, so wie wir im Moment Kartellrecht und Wettbewerbsrecht verstehen, ist halt das Primat ein möglichst starker Wettbewerb zum Wohle des Verbrauchers. Weil das Wettbewerbsrecht hat nicht den Zweck, einen Reisevertrieb, ein Vertriebsmodell zu schützen. Das Wettbewerbsrecht hat den Zweck, dass der Wettbewerb gefördert wird, möglichst zum Wohle des Verbrauchers. Und für den Verbraucher ist es natürlich besser, wenn es Wettbewerb zwischen Reisebüros gibt. Und für den Verbraucher ist es natürlich besser, wenn es Wettbewerb zwischen Buchungsportalen existiert oder die Preise sich unterscheiden, ob ich eine Direktbuchung oder eine Buchung in einem Portal vornehme.
Also in meiner Erinnerung und Erfahrung wurde das Wettbewerbsrecht aber schon immer wieder mal instrumentalisiert von Wettbewerbern, die dann versucht haben, darüber andere Marktteilnehmer abzumahnen oder Ähnliches. Ich sag Last-Minute-Geschichte in den 90er Jahren zum Beispiel oder halt auch diese Kickback-Regelung oder so was Ähnliches auch.
Ja, na klar, natürlich. Das ist ein Instrument in dem Instrumentenkasten. Und wenn ich sehe, dass da jemand sich wettbewerbswidrig verhält, dann habe ich natürlich als Wettbewerber ein eigenes Interesse daran, weil ich sage, ich verhalte mich korrekt, der nicht. Das muss gestoppt werden.
Letzter Punkt. Reisebüros, die jetzt aus irgendeinem Grund mit Rückvergütung arbeiten und eine Abmahnung bekommen, die können sich entspannt zurücklehnen nach diesem Urteil und sagen, hier, guck mal, gibt's einen Präzedenzfall, weil dieses klassische Präzedenzthema haben wir ja nicht, ne?
Das haben wir nicht. Das Thema ist, und das sieht man ja, wenn man das Urteil sich genauer anschaut, ich bin natürlich als Reisevermittler insoweit in einer etwas unschönen Situation, weil wenn der Veranstalter mich abklemmt und ich seine Produkte nicht verkaufen kann, dann kann ich zwar hinterher irgendwann Schadensersatz verlangen. Das ist ja auch ein Teil des Urteils, wo dem Grunde nach gesagt wird, jawohl, AIDA ist schadensersatzpflichtig. Die Höhe müssen wir uns anschauen. Aber dann habe ich gegebenenfalls 2, 3, 5 Jahre Prozess vor mir, bevor ich an das Geld komme. Also ich kann mir allerdings im Moment nicht vorstellen, dass das gemacht wird. Und jedenfalls in den letzten Jahren sind diese Klauseln, die früher Standard waren in Agenturverträgen, sie dürfen nicht rückvergüten, in den meisten Agenturverträgen, die ich kenne, rausgenommen worden, weil die Veranstalter wissen, das kann ich sowieso nicht durchsetzen.
Dann lassen wir es an dieser Stelle mal dabei bewenden. Wir haben uns noch ein bisschen aufschlauen lassen von Professor Vogel von Advard Byton. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal hier am Travelholics Mikrofon.
Danke, ciao.
Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.